herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 30. Oktober. Ich bin Ilonka und weiter geht es in unserer täglichen Bibellese. Wie immer lesen wir aus der neuen evangelistischen Übersetzung und ich sag die einzelnen Stellen direkt vorher an. Ich wünsche euch viel Freude und Segen beim Zuhören. Zweite Chronik, Kapitel 28. König Ahas von Juda. Im Alter von 20 Jahren wurde Ahas König und er regierte 16 Jahre in Jerusalem. Anders als sein Vorfahr David richtete er sich nicht nach dem, was Jahwe gefiel, sondern folgte dem schlechten Beispiel der Könige von Israel. Er ließ Gussbilder für die Bale anfertigen und brachte im Ben-Hinnom-Tal Räucheropfer. Er ließ sogar seine eigenen Söhne als Opfer verbrennen, wie es der grauenvollen Gewohnheit der heidnischen Völker entsprach, die Jahwe vor den Israeliten aus dem Land vertrieben hatte. Außerdem brachte er auf den Opferstätten der Höhen, auf den Hügeln und unter jedem grünen Baum Schlacht- und Räucheropfer dar. Da ließ ihn Jahwe, sein Gott, in die Gewalt des Königs von Syrien geraten. Die Syrer besiegten ihn und brachten eine große Anzahl gefangener Judäer nach Damaskus. Er geriet auch in die Gewalt des Königs von Israel, der ihm eine schwere Niederlage beibrachte. Es war Pekach ben Remalja, der an einem einzigen Tag 120.000 Mann umbrachte. Alles hervorragende Soldaten, weil sie Jahwe, den Gott ihrer Väter, verlassen hatten. Sichri, ein ephraimitischer Held, erschlug den Prinzen Maaseja, den Sohn des Königs, den Palastvorsteher Asrikam und Elkana, den zweiten nach dem König. Die Männer Israels nahmen aus ihrem Brudervolk 200.000 Frauen und Kinder als Gefangene mit. Außerdem machten sie reiche Beute und brachten sie nach Samaria. Dort lebte ein Prophet namens Odet. Als das Heer nach Samaria heimkam, ging er ihm entgegen und sagte: Passt auf, im Zorn über Juda gab Jahwe, der Gott eurer Väter, sie in eure Gewalt. Aber ihr habt sie mit einer Wut umgebracht, dass es zum Himmel schreit. Und nun wollt ihr diese Leute aus Juda und Jerusalem auch noch zu Sklaven und Sklavinnen machen? Habt ihr denn eurem Gott Jahwe gegenüber noch nicht genug Schuld auf euch geladen? Hört jetzt auf mich und schickt die Gefangenen zurück. Ihr habt doch eure Verwandten verschleppt. Dafür droht euch Jahwes glühender Zorn. Auch einige der führenden Männer aus dem Stamm Ephraim traten dem heimkehrenden Heer entgegen. Es waren Asaja ben Johanan, Berechja ben Meschilemot, Jehiskia ben Shalom und Amasa ben Hadlai. Sie sagten: Lasst die Gefangenen nicht hierher kommen, denn dadurch machen wir uns schuldig vor Jahwe und ihr würdet unsere Sündenschuld nur noch vermehren. Sie ist längst groß genug. Jahwes glühender Zorn bedroht Israel doch schon. Da gaben die Bewaffneten in Gegenwart der Oberen und der ganzen Versammlung die Gefangenen und die Beute frei. Männer, die namentlich dazu bestimmt wurden, nahmen sich der Gefangenen an, von denen manche kaum etwas auf dem Leib trugen. Sie gaben ihnen Kleidung und Schuhe aus der Beute. Dann gaben sie ihnen zu essen und zu trinken. Sie salbten die Schwachen unter ihnen und setzten sie auf Esel. Dann brachten sie die Gefangenen in die Palmenstadt Jericho, in die Nähe ihrer Stammesbrüder. Anschließend kehrten sie nach Samaria zurück. Damals schickte König Ahas eine Botschaft an den Königshof von Assyrien und bat um Hilfe, weil die Edomiter wieder ins Land eingedrungen waren. Sie hatten die Judäer besiegt und Gefangene gemacht. Die Philister fielen in die Städte der Niederung und des Südens von Juda ein. Sie eroberten Bet-Shemesh, Ajalon und Gederot sowie Socho, Timna und Gimso mit den dazugehörigen Ortschaften und setzten sich dort fest. Jahwe ließ das geschehen, weil er Juda wegen König Ahas von Israel demütigen wollte. Denn dieser hatte ihm die Treue gebrochen und Zügellosigkeit in Juda geduldet. Dann zog Tiglath-Pileser, der König von Assyrien, tatsächlich mit einem Heer heran. Doch bedrängte er Ahas, anstatt ihn zu unterstützen. Obwohl dieser das Haus Jahwes, den Königspalast und die Häuser der Oberen geplündert und alles dem König von Assyrien übergeben hatte, bekam er nicht die erwartete Hilfe. Aber selbst in dieser Bedrängnis blieb König Ahas Jahwe ungehorsam. Er trieb es sogar noch schlimmer. Er opferte den Göttern von Damaskus, die ihn geschlagen hatten, und sagten: Diese Götter haben den Königen von Syrien geholfen, denen will ich opfern, dann werden sie mir auch helfen. Doch gerade sie waren es, die ihn und ganz Israel zu Fall brachten. Ahas ließ die Gegenstände aus dem Haus Gottes zusammentragen und zerschlagen. Dann ließ er die Tore von Jahwes Haus schließen und errichtete Altäre an allen Ecken Jerusalems. Außerdem ließ er in allen Städten Judas Opferhöhen errichten, um anderen Göttern Räucheropfer zu bringen. So forderte er Jahwe, den Gott seiner Väter, heraus. Was es sonst noch über ihn zu berichten gibt, seine frühere und spätere Geschichte, ist in der Chronik der Könige von Juda und Israel nachzulesen. Als Ahas starb, wurde er in Jerusalem beigesetzt. Innerhalb der Stadt, nicht in der Grabstätte der Könige von Israel. Sein Sohn Hiskia trat die Herrschaft an. Daniel Kapitel 8. Daniels zweite Vision. Im dritten Regierungsjahr des Königs Belshazzar hatte ich, Daniel, eine zweite Vision. Dabei sah ich mich selbst, wie ich am Ulai-Kanal in der Residenz Susa stand, die sich in der Provinz Elam befindet. Ich blickte auf, da stand auf einmal ein Schafbock mit zwei mächtigen Hörnern am Kanal. Das eine Horn war größer als das andere, obwohl es erst später gewachsen war. Ich sah, wie der Schafbock nach Westen, Norden und Süden stieß. Kein Tier konnte ihm standhalten, und es gab keinen, der sich aus seiner Gewalt retten konnte. Er tat, was er wollte, und machte sich groß. Als ich aufmerksam hinsah, kam plötzlich ein Ziegenbock vom Westen her. Er flog nur so über die Erde, ohne den Boden zu berühren. Zwischen seinen Augen hatte er ein auffälliges Horn. Als er bei dem Schafbock angelangt war, den ich am Kanal gesehen hatte, stürzte er sich voller Wucht auf ihn. Ich sah ihn auf die Seite des Schafbocks aufprallen. Voller Erbitterung stieß er den Schafbock und brach ihm beide Hörner ab. Der hatte nicht die Kraft, ihm standzuhalten. Er wurde zu Boden geworfen und zertrampelt. Niemand kam ihm zu Hilfe. Der Ziegenbock wurde immer größer. Auf dem Höhepunkt seiner Macht brach sein großes Horn ab. An seiner Stelle wuchsen vier kräftige Hörner in die vier Himmelsrichtungen hin. Aus einem von ihnen kam ein weiteres Horn hervor. Zuerst war es ganz klein, aber dann wuchs es gewaltig nach Süden, Osten und dem Land der Zierde nach Israel hin. Ja, es wuchs bis zum Heer des Himmels hin und schleuderte einige von diesem Heer und von den Sternen auf die Erde und zertrampelte sie. Selbst bis zum Befehlshaber des Himmelsheeres reckte es sich empor. Es nahm ihm das tägliche Opfer weg und verwüstete sein Heiligtum. Verbrecherisch setzte es ein ganzes Heer gegen das tägliche Opfer ein. So trat es die Wahrheit mit Füßen. Und bei allem, was es unternahm, hatte es Erfolg. Dann hörte ich, wie einer der heiligen Engel einen anderen fragte: Wie lange soll nach der Vision das tägliche Opfer unterbunden und das Heiligtum durch frevelhafte Entweihung verödet sein? Dieser antwortete mir: Wenn 2300 Abend- und Morgenopfer vergangen sind, wird die Ordnung des Heiligtums wiederhergestellt sein. Eine Anmerkung: Das sind also 1150 Tage und die passen sehr gut in den Zeitraum zwischen der Entweihung des Tempels durch Antiochos Epiphanes IV. Und seiner Wiedereinweihung am 4. Dezember 164 vor Christus. Weiter im Text. Als ich, Daniel, die Vision hatte und sie zu verstehen suchte, stand plötzlich einer vor mir, der wie ein Mann aussah. Gleichzeitig hörte ich eine Stimme über dem Ulai-Kanal, die ihm zurief: Gabriel, erkläre ihm die Vision. Da kam er auf mich zu. Als er näher trat, erschrak ich so sehr, dass ich zu Boden stürzte. Doch er sagte zu mir: Du Mensch, du sollst verstehen, dass sich diese Vision auf die letzte Zeit bezieht. Während er das sagte, lag ich wie betäubt auf der Erde mit dem Gesicht zum Boden. Da berührte er mich und stellte mich wieder auf die Beine. Dann sagte er: Ich will dir erklären, was am Ende des Strafgerichts geschehen wird. Denn es geht um die Zeit, in der das Ende kommt. Der Schafbock mit den beiden Hörnern meint die Könige von Medien und Persien. Der zottige Ziegenbock das griechische Königreich. Das große Horn zwischen den Augen des Ziegenbocks ist der erste König des Griechenreiches. Dass es abbrach und dass an seiner Stelle vier andere aufwuchsen, bedeutet, aus dem Griechenvolk werden vier Reiche entstehen, die aber nicht so viel Macht haben wie der erste König. Eine Anmerkung? Alexander der Große war von 336 bis 323 vor Christus König von Griechenland. Er starb im Alter von 32 Jahren in Babylon. Und danach kamen die sogenannten Diadochenreiche, ehemalige Generäle und Freunde Alexanders, die nach seinem Tod das Reich aufteilten und sich in wechselnden Bündnissen gegenseitig bekämpften. Weiter im Text. Wenn dann die Herrschaft dieser Reiche zu Ende geht und das Maß ihrer Untaten voll ist, wird ein frecher und hinterlistiger König auftreten. Er wird sehr mächtig werden, wenn auch nicht durch eigene Kraft, und wird ungeheures Verderben anrichten. Was er unternimmt, wird ihm gelingen. Er wird die Starken vernichten und Gottes heiliges Volk in Verderben stürzen. Dank seiner Schlauheit gelingt ihm der Betrug. In seinem Größenwahn wird er viele ahnungslose Menschen umbringen. Selbst gegen den höchsten Herrn wird er sich erheben, aber schließlich ohne menschliches Zutun zerschmettert werden. Eine Anmerkung? Das war dann König Antiochos Epiphanes IV. Und er starb 164 vor Christus bei einem Vorstoß nach Persien durch Krankheit oder Unfall. Weiter im Text. Auch das, was du über die Abend- und Morgenopfer gehört hast, ist wahr. Doch du sollst das, was du gesehen hast, gut verwahren, denn es bezieht sich auf viele Tage. Danach war ich, Daniel, völlig erschöpft und tagelang krank. Als ich wieder aufstehen konnte, nahm ich meinen Dienst beim König wieder auf. Doch ich war fassungslos über das Geschaute und es gab niemand, der es verstand. Die Apostelgeschichte, Kapitel 16, die Verse 1 bis 15. Paulus kam dann auch wieder nach Derbe und Lystra. In Lystra wohnte ein Jünger mit Namen Timotheus. Er war der Sohn einer gläubig gewordenen jüdischen Frau und eines griechischen Vaters. Diesen Timotheus, der einen guten Ruf bei den Geschwistern in Lystra und Ikonion hatte, wollte Paulus auf seine Reisen mitnehmen. Weil die Juden in den umliegenden Orten aber wussten, dass sein Vater ein Grieche war, ließ Paulus ihn beschneiden. In allen Städten, durch die sie kamen, teilten sie den Gläubigen die Beschlüsse mit, die die Apostel und Ältesten in Jerusalem gefasst hatten, und trugen ihnen auf, sich daran zu halten. So wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und die Zahl der Christen wuchs täglich. Der Ruf aus Mazedonien. Danach zogen sie durch das phrygische Galatien weiter, denn der Heilige Geist hatte ihnen nicht erlaubt, die Botschaft in die Provinz Asia zu tragen. Als sie dann an die Grenzen von Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen. Aber durch seinen Geist erlaubte ihnen Jesus das auch nicht. So zogen sie ohne Aufenthalt durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat: Komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einem Schiff, das uns nach Mazedonien mitnehmen konnte, denn wir hatten aus der Vision geschlossen, Gott habe uns gerufen, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Eine Anmerkung: Mazedonien ist eine römische Provinz auf der Balkanhalbinsel gewesen und sie umfasste den nördlichen Teil des heutigen Griechenlands. Und dass jetzt die Wir-Form verwendet wird, deutet an, dass vielleicht von diesem Zeitpunkt an Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, an der Reise teilnahm. Weiter im Text. Das Evangelium kommt nach Europa. So fuhren wir von Troas ab und segelten auf kürzestem Weg zur Insel Samothrake. Am nächsten Tag erreichten wir schon Neapolis. Von dort ging es landeinwärts nach Philippi, der bedeutendsten römischen Kolonie in diesem Teil Mazedoniens. Hier blieben wir einige Tage. Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor hinaus an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten. Nachdem wir sie gefunden hatten, setzten wir uns und sprachen zu den Frauen, die dort zusammenkamen. Eine dieser Frauen hieß Lydia und war eine Purpurhändlerin aus Thyatira. Sie glaubte an den Gott Israels. Der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie gut zuhörte und bereitwillig aufnahm, was Paulus sagte. Sie ließ sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, taufen. Danach lud sie uns ein und sagte, wenn ihr wirklich überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie nötigte uns geradezu. Das war die heutige Bibellese. Ich wünsche euch einen ganz gesegneten Dienstag und wenn ihr wollt, dann hört doch morgen wieder rein. Wir werden weiterlesen. Bis dann, tschüss!